Schätzfrage. Was sind die Top 5 Länder, die einen Nobelpreis gewonnen haben?
Die
Die
Top
hatten wir schon mal.
5 Länder.
Echt? Ich nehme immer Schätzfragen, die wir schon mal hatten.
Ich meine, das hatten wir schon mal, aber ist wurscht. Ich
Na,
weiß es auch wieder
Nobelpreise
nicht.
weiß ich
Was
nicht.
für ein Nobelpreis?
Ah, doch,
Alle
kommt mir bekannt.
Nobelpreise. Okay,
Das
gut,
kommt mal.
dann ich hätte noch eine Alternative.
Ja, passt. Next.
Wie viele Frauen haben einen Nobelpreis
Oh,
gewonnen?
das weiß ich. 18.
Wer zieht
17.
denn mehr? 19.
Ihr
Ja, war strategisch
Ich
sehr
weiß, ich
gut,
hätte nicht
Flo.
sagen sollen, ich weiß es, sondern ich habe
Ja,
da irgendwie so,
richtig.
ich weiß den Ballpark so, es ist zweistellig.
Klasse.
Ah ja, ihr Ficker.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Desk Project, dem PhD-Cast. Wir befinden uns wie inzwischen immer mit ausreichend Sicherheitsabstand und 2,5G-Nachweis in unserem Konferenzraum Studio. Mit am Mikro sind heute
Philipp.
Ach so, Alexander.
Dieter.
Und das Softball. Und damit haben wir uns jetzt auch geoutet.
Du nicht.
Also, ich bin Sophie,
Ja.
auch Softball genannt. Ja, wir dachten, direkt zur 30. Folge wollte ich das eigentlich irgendwie elegant einleiten, aber jetzt hast du dich einfach schon mit deinem richtigen Namen vorgestellt, Boris und Sascha.
Ja,
Ja.
ich muss da schon nachziehen, wenn der Boris dann einfach
Ich dachte,
sein.
wir machen das. Ich krieg kein Briefing mehr.
Du kriegst kein Briefing
Ich habe nicht
mehr,
zugehört.
wenn du einfach aus Witzig läufst. Gut.
Ah ja, er war Witzig.
Heute gibt es wieder Quality Content über ein quantitatives Thema, PhD Metrics.
Wow.
Es geht darum, was ist ein erfolgreicher PhD? Kann man einen erfolgreichen PhD-PhD-in überhaupt messen? Und wie gehen wir mit diesem Konkurrenzdruck um? Boris, Philipp, wie fühlt es sich denn an? Ah, das wollte ich jetzt eigentlich nochmal nachgucken, welchen Preis du
Ich wusste
gewonnen
es.
hattest, aber ich habe es vergessen, Best PhD bei den Bundesjugendspielen zu sein.
Nice. Ich muss sagen, also ich betrachte ja gerne Phänomene auf der Zeitachse und ich habe mich am Anfang sehr gefreut und mittlerweile habe ich das Gefühl, es wird eher anstrengend. Also sowohl habe ich das Gefühl, mich
Ja, der ganze
demotiviert es,
Ruhm.
das, was du gesagt hast, also das, was Alex gesagt hat, irgendwann demotiviert, sondern man denkt, ja gut, das Ding hat da jetzt schon irgendwas ein bisschen Recognition bekommen, das reicht mir. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so viele ansprechen. Ich hätte es vielleicht auf LinkedIn nicht so sympathisch mit so einem Foto posten sollen, wo ich
Ja.
wirklich mega gut und süß drauf aussehe.
Aber jetzt sag mal jetzt ganz kurz nur, was war das für ein Preis, den du gewonnen hast?
Es ist jetzt auch nicht so wild. Es ist auf meiner, in meiner Konkurrenz, in meiner, auf unserer Konferenz. Das ist ja das
Der
Konkurrenzthema. Du sitzt jetzt mit. Also, unsere Konferenz,
Meine
dann
Konferenz ist meine Konkurrenz.
die Subgruppe, also unsere IG Interest Group, Behavioral Strategy, da Best PhD Led Research Paper. Also,
Okay.
Das ist ja mal was.
ja, weiß ich jetzt
Haben
auch
nicht alle in
nicht.
deiner Interest Group?
Nee, eben. Also ich habe mich schon darüber gefreut, aber es ist eher so ein Signal, hey, das ist nicht kompletter Bullshit. Man darf es auch nicht so rauchen. Aber ich würde es nicht als Preis, ich würde es eher als Recognition
Okay.
auffassen.
Als
Dieter, du hast auch mal,
Non-Monetary
ne?
Reward.
Du hast auch mal einen Preis gewonnen, also wegen der Zeitachse, die Philipp jetzt angesprochen
Nominiert
hattest.
bist du
Na,
aber, ne?
nominiert, ja.
Nominiert, okay.
Im
Was
Kahoot
bedeutet dir
Paper.
das?
Oh. Ja. Ist ganz nett, wenn man E-Mail kriegt. Steht halt, ist halt da zweite Zeilen dabei. Also, sonst steht drin, you accepted for the da 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 conference. Und dann steht drin, you accepted for the da 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 conference. You also nominated for Best Paper Award. Bah, bah, bah.
Okay.
Ja, ist halt uninteressant, wenn es kein Full Paper hast.
Ja,
Ich meine, wenn
voll.
man Full Paper hat, ist cool, weil dann hat man ja noch einmal wirklich mehr Aufmerksamkeit drauf. Aber in meinem Fall war es eher. Ja, daraus kann man einen vollziehen. Ist ganz
Okay.
nett, aber ja,
Das heißt, ich höre
passt schon
daraus, es
auch.
gibt ein Ranking von Preisen. Alex, wie ist es für dich, den falschen Preis gewonnen zu haben, den Teaching Award?
Ach so, ja, vorher hat gerade über
Ja,
Alex zu dem
stimmt.
falschen Preis. Ja, ich bin jetzt auch nicht mehr motiviert zum Teachen. Also von dem
Ich
her,
habe alles
meine
geschafft.
ich lebe meine eigene Forschung, in der ich mir anschaue, wie Leute reagieren nicht Preise, aber auf irgendwelche Anreize. Und ja, es war wie bei Philipp am Anfang super cool. Und jetzt ist es halt schon ein Jahr her und ich klatsche es auf meine Projektpartnerfolien drauf,
Ja.
damit sie dann zurückschreiben quasi, dass wir prämierter Kurs sind. Aber
Ey, das
ja.
ist gut, ja.
Das ist echt gut,
Ja.
ja.
Also auch ist nicht schlecht. Es hilft vielleicht.
Kann ich das einmal kopieren? Schick es einfach raus. Kann ich wirklich, ich würde gerne einen Screenshot machen, wo dann so dein Name steht und dann streiche ich es einfach durch und schreibe meinen drüber.
Ey, reicht einfach irgendwas ein, Alter. Ich kann es das ist wirklich. Ich glaube, es haben von 15, die eingereicht haben, 17 den Award gewonnen. Also von dem her.
Okay, Sofal, wie fühlt es sich für dich an, dass du noch nie einen Preis im PhD gewonnen hast? Ja, scheiße, deswegen ist das jetzt auch das Thema dieser Folge, weil...
ich habe auch keinen Preis gewonnen. Das zählt aber überhaupt nicht.
Na, du hast einen falschen Preis gewonnen, das ist auch ein Preis.
Ja,
aber Preis. Also ich merke jetzt schon in meinem, also im dritten Jahr bin ich ja jetzt, fast im vierten, dass jetzt so immer mehr die Consciousness dafür ist, dass man eigentlich auch in
geil
Konkurrenz
performen
steht
muss.
Und geil performen muss.
Real Talk nehme ich auch. Hast du dich gefühlt, wie du auf keiner Konferenz nominiert oder Award gewonnen hast?
Oh, da zu viele Negotiation? Wie heißt das?
Weiß ich nicht.
Nein, nicht. Das war eine Verneinung.
Ja.
Also wie war das für dich, dass du dann auf den Konferenzen, weil du warst auch auf einig, also auf zwei oder drei, und dann nicht nominiert oder
Also ich meine, am Anfang hat man ja immer den Newbie-Faktor und man ist halt da und man schaut sich das alles an und man hat einfach den Druck nicht, weil man halt diesen Bonus hat, den Druck nicht haben zu müssen. Und jetzt, wo man aber halt immer weiter geht und halt merkt, dass andere Leute Preise abstauben und sich das an die Tür dann pappen.
Hab's nicht an die Tür gepappt.
Du hast ein T-Shirt.
Deine virtuelle lassen, Tür.
An der Tür hängt nur mein Marathon.
okay, getting back to the question. Ich merke jetzt immer mehr dann doch den Druck, muss ich eigentlich auch Preise gewinnen, um konkurrenzfähig zu sein, wenn ich denn in Akademia bleiben möchte. Und tatsächlich kriege ich jetzt immer mehr Bauchschmerzen. Vor allen Dingen, ich habe ja auch in der vorherigen Folge schon gesagt, dass ich ein Conceptual Paper schreibe, womit ich mich über Philipp sehr, sehr streite, weil er auch nicht dran glaubt. Aber für mich ist es ist schon schwer. Also ich glaube, ich werde mit dem Conceptual Paper keinen Preis gewinnen.
Ah ja.
Aber ich meine, ich habe nämlich gefragt, bei mir quasi dasselbe passiert, also ich habe mir auch, wenn ich mir ehrlich bin, ich habe bei Sachen eingereicht, ich habe bei Competition eingereicht und so und habe jetzt in so einer kurzen Zeitraum so viel, nicht Absagen, aber halt quasi entweder keine Nominierung oder halt eine Absage auf Competitions bekommen, wo ich mir dachte, um das geht's halt nicht und das sollte mich irgendwie nicht antreiben, aber es ist schon so, gefühlt gewinnt jeder irgendwas mit seiner Forschung und das ist schon so ein beschissenes Signal, wenn die eigene Forschung, die jetzt schon relativ weit ist, einfach nicht wirklich so ein Dulli-Preis von irgendeiner Konferenz nehmen wert ist. Das hat mich auch mehr belastet, als was ich gehofft oder gedacht habe. Ähnlich wie du, so heißt das, das Forschungsprojekt ist einfach nicht auf einem Level, wo es sich ausreicht, um weiterhin zu machen oder keine Ahnung, ja.
Ihr müsst mal auf einer Konferenz sind, die PhDs, die da sind, sind schon saugut. Und man hat zwar das Gefühl, es gibt für jeden Bumspreise, aber am Ende sind es ja 5-6 Preise von, keine Ahnung, 150, ne, es sind ja mehr, 300-400 Präsentationen und dann gibt es 8 Preise oder was. Und du hast eine Selection hin zu dieser Konferenz und dann gibt es nochmal eine Collection zu Preisen und da gibt es dann auch noch eine Varianz. Das heißt, ich hatte auch viel Glück wahrscheinlich, dass ich das Ding jetzt bekommen habe. Das heißt, zu sagen, meine Forschung ist nicht gut, weil sie keinen Preis gewinnt, finde ich ein bisschen albern, ehrlich gesagt.
Nee, es ist eben albern. Sowas hätte ich mir quasi oder dir oder sonst wem auch gesagt. Aber jetzt nach dieser Erfahrung ist es halt schon so, es schleicht sich so ein bisschen ein Gefühl, so dieses... ich weiß nicht, war es von Anfang an irgendwie vorhersehbar, dass ich dann damit keine Ananas gewinne mit dem, was ich mache oder was die Ausführung oder ja, keine Ahnung.
Für mich ist sogar nochmal anders. Also für mich ist echt, dass ich jetzt plötzlich Gedanken habe, ob ich das strategischer angehen muss, mein PhD. Mhm. Also ich habe ganz frei gestartet mit dem Idealismus, den viele von uns haben. Okay, ich will forschen und ich will das machen, was mich wirklich interessiert und woran ich glaube. Und ich habe jetzt 6 Jahre Zeit. Ganz am Anfang denkt man sich halt so, ja, die will ich auch gut nutzen. Und jetzt plötzlich entwickelt es sich eher hin zu den 3 Ps. Der Druck der 3 Ps. Ich habe sehr viele schöne
Was sind die 3 Ps?
3 Ps ist die Rolle von preisen Publications mit P-Value. Also, dass ich das halt irgendwie strategischer angehen muss, dass ich Forschung produziere, die interessant ist für andere und nicht nur für mich.
Ja.
Und
ja.
Das ist so was ein Preis ist.
Was?
Diese Erkenntnis.
Ja, nein, es ist, stimmt.
Also vielleicht so als Input, ich war in einem Workshop von Mats Alvesen, das ist ein schwedischer Sozialwissenschaftler.
Oh ja, mit dem Functional Stupidity, oder?
Genau, der hat ein Buch geschrieben, Functional Stupidity heißt der. Und der Workshop war zum Thema Meaningful Research. Und da hat er eigentlich ganz schön gesagt, dass Research sich eigentlich verwandelt in ROI-Search, also Return on Investment Search, also der Suche nach, wo kriege ich den höchsten Return on Investment, wenn ich das mache. Also gar nicht mehr Interesse getrieben, sondern Interest, also Invest. Ach, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Und dass wir eigentlich ausgebildet werden zu Journal Producing Technicians, also dass wir eigentlich Wissen produzieren müssen, aber halt so am Fließband. Und zwar so, dass es irgendwie dann halt ankommt und man einen Preis bekommt oder wie auch immer.
Ja, das lässt sich halt als Full Professor an der University voll. Disclaimer, ich back den Typen überhaupt nicht.
Nee, das passt, mir passt es auch gar nicht.
Aber weißt du, vielleicht
weil es zu nah dran ist, dass er.
Das ist an der Lund-Universität?
Nein, aber irgendwie seid ihr auch schon ein ähnlicher Suderer, oder nicht?
Das stimmt. Aber er
ist erfolgreich
halt
mit dem Sudern.
4 km/h. Nein, ich habe von dem. Nein, das packe ich gar nicht. Ja, aber eben, ich finde, solche Sachen sind halt wirklich super easy gesagt, wenn man da sein PhD in den 1930ern geschrieben hat und seitdem eine Frühprofessorstelle hat und dann sich aufregt, dass kein Meaningful Research mehr rauskommt und Leute sollen Meaningful Research machen.
Aber auf die Diskussion hat er sich tatsächlich eingelassen. Da habe ich gesagt, naja, Sie argumentieren das gerade aus einer anderen Position, als ich das mache. Wieso soll ich als PhD gegen das System mich auflehnen und dann halt untergehen? Also ich werde das System nicht ändern.
Was hat er gesagt?
Hat er gesagt, guter Punkt.
Ja, gratuliere. Thanks.
Also wenn er das unter dem Tisch in der Sudoku gelöst.
Na, aber hat er nicht auch gesagt, dass es urlang gedauert hat, bis, ich war nicht beim Talk, aber jemand anders hat es mir erzählt, dass es halt urlang gedauert hat, bis seine Forschung überhaupt Traction gewonnen hat und dass er sich super viel durch irgendwelche schwindeligen Postdoc-Verträge durcharbeiten musste, bis es halt irgendwann mal.
Er hat einfach durchgehalten, aber das ist dann, ich finde, das ist dieser, wie heißt das, Survivor-Bias? So, okay, wenn 100 Leute das machen, dann schaffen es vielleicht 3, die dann halt ein Full Professorship bekommen und dann darüber Talks reden können, dass alle das machen sollen.
Ja, ich meine, er hat seine Karriere, wenn ich mir das anschaue, jetzt die letzten 20 Jahre damit aufgebaut, dass er sich beschwert, dass Leute nicht Impactful Research machen.
Hey, das ist doch dein Traumjob.
Ja, aber ich sage nicht, dass er ist verdammt gut ein Researcher und kann verdammt gut schreiben. Ja. Er macht es halt richtig gut.
Ja.
Aber also, er lebt halt auch davon, dass Leute das nicht umsetzen, was er
sagt. Das heißt, das ist ein guter Punkt. Ja. Er war viel unerfolgreicher, wenn er erfolgreich wäre.
Ja, wenn wir erfolgreich wären. Nee, warte mal.
Na, wenn Leute umsetzen würden, was er sagt, hätte er keinen Job mehr.
Ja, genau.
Aber das kam auch in der Diskussion auf, dass einfach wir mittlerweile viel mehr Konkurrenzdruck auch haben. Spürt ihr den auch?
Es ist
Dieter muss nur gehen.
Boah, ja, sorry. Also finde ich, Konkurrenzdruck hat so einen eindeutigen Bezugspunkt. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich spüre schon, dass es Vergleichspunkte gibt, ja. Aber es ist schlecht, also ich meine, du hast ja auch viel Sport gemacht, Sophie, hast ja auch in einem Team zusammen Badminton gespielt und da hattet ihr ja auch quasi einen Konkurrenzdruck oder irgendwie ein Vergleichselement, ohne dass es zum Konkurrenzdruck wurde, oder nicht?
Ja, also klar gibt es das auch, ohne Konkurrenz haben zu müssen, aber es kann ja auch irgendein Level erreichen, dass es dann ungesund wird für die Gruppe. Ich meine, im Sport gibt es jetzt nicht eine höhere Vision außer Bestleistung aus dem Menschen.
Aber wir sind ja,
und in der Wissenschaft haben wir schon eigentlich eine gemeinsame Vision, Wissen zu schaffen.
Ja, aber wir sind ja nicht in so einer Zero-Sum-Competition. Dadurch sind wir ja so unterschiedlich positioniert mit unseren Themen, dass wir uns wahrscheinlich nicht auf die gleichen Stellen bewerben. Und wenn ein Jahr dazwischen liegt, dann bewerben wir uns fix nicht auf die gleichen Stellen. Und da denke ich auch immer, dass es für die meisten, wenn du jetzt auf on Jobmarket bist und dann dich bei einem Department
vorstellt, dann haben die eine gewisse Vorstellung, entweder da ist ein Fit da oder da ist kein Fit da und der kann bei Alex da sein oder bei dir da sein, bei mir nicht, und da wäre ich vollkommen d'accord mit. Dass wir einander miteinander vergleichen, finde ich gut und wichtig. Freue mich, wenn ihr Erfolge macht. Aber ich habe auch so duale Gefühle, wenn du erzählst, dass du nach Harvard gehen oder da Harvard stehen hast auf der, als Research Associate oder Visiting Scholar.
Super aufgegangen.
Ja, aber es ist trotzdem mega geil und ich habe es dir auf der einen Hälfte gegönnt und auf der anderen Hälfte war ich neidisch auf dich. Aber ich meine, das ist ja vollkommen okay. Ich muss ja mit den Gefühlen.
Du könntest eigentlich so Research machen zum Sudan über Top Universities. Also das ist voll überschätzt, diese Top-Universities, und du bist dann die ganze Zeit auf MIT und sowas. Das wäre eigentlich Alex, ey, oder? So quasi, Alex ist in Harvard und so, oh, scheiß, Top-University, bring mal gar nichts. Das wäre das nächste Jahr, Mann. Das wäre eigentlich ein super Field. Da kennst du so ein komplett überschätzt, super Forschung auf irgendeiner Mini-University und du hupfst so von Stanford, MIT, dann machst du mal ein bisschen, keine HGC in Europa oder mal Bocconi. Ah, das wäre doch was, oder?
Ja, die verkacken halt das Visum.
Naja.
Dann komme ich nicht hin.
Naja, das ist nichts. Das ist nichts.
Na, also ich, was? Also.
Aber wisst ihr, ich meine, ich kann mich für euch freuen und ich kann trotzdem neidisch auf euch
sein. Aber geht es? Ich glaube, also ich würde das unterscheiden zwischen uns. Genau. Also ich verstehe uns nicht als Konkurrenz und ich finde es auch gut, wenn man sich ein bisschen vergleichbar macht. Ist ja auch okay. Mhm. Aber die Frage ist doch, auf welchen. Nach welchen Kriterien wollen wir uns denn vergleichen? Und für mich wird jetzt immer sichtbarer, so wow, okay, also die drei Ps, die ich angesprochen habe, Publications, ich werde wahrscheinlich nur ein Conceptual Paper raushauen, damit kacke ich schon mal ziemlich ab. Ich werde mit diesem Conceptual Paper keinen Preis gewinnen, weil das normalerweise nicht der Fall ist, sondern du gewinnst einen Preis für eine super Methode, empirische Papers sind viel attraktiver zu lesen, keine Ahnung was, werde ich auch abkacken. Für mich ist so plötzlich so, wow, okay, da sind so Dimensionen, die sich irgendwie entgegengesetzt, also die sich nicht vereinbaren lassen mit der Idee, die ich meinen PhD angefangen habe, halt nach meinem Interesse wirklich zu gehen.
Aber das zum Beispiel finde ich auch ungerecht, weil du kannst diese Art von PhD schon machen. Also kannst diese freie Suche machen, du kannst mehr öfter dein Thema wechseln, du kannst dir ein bisschen Zeit lassen, du kannst wirklich die 30 Stunden arbeiten. Das ist schon voll okay, du kannst den PhD machen, du kannst halt danach nur nicht in Academia bleiben.
Ja.
Aber du kannst schon in Academia bleiben.
Das stimmt schon, du kannst selbst dann noch in Academia bleiben, wenn du eine gute Storyline gemacht hast und das eine Projekt, was dein Herzensprojekt war, gut verkaufen kannst, kannst du trotzdem noch an eine mittelmäßige oder okay Uni gehen. Also ich finde diese, das ist nicht so da, dieser Trade-off, oder man, ich glaube, der Druck ist gar nicht so da.
Und ich frage mich dann halt auch, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, aber ob das vielleicht eh ein guter aussortierender oder Selection-Effekt ist, so wenn du eher getrieben bist, einfach so, wenn du Freude daran hast und dich das antreibt, halt diesen Prozess wahrzunehmen und Sachen zu lernen und ein Thema zu beackern, was dich interessiert, und das ist das, was dir wirklich Freude macht, dann glaube ich, trifft dich ein Postdoc wie ein Baseballschläger ins Gesicht, weil du dann auf einmal ein anderes Level an Druck hast und eine andere, quasi wirklich ein anderes Schwert über dem Kopf hast, wie jetzt jemand, der im PhD schon volle Kanne Gas gibt und dann ganz strategisch angeht und der macht das irgendwie Freude oder der hat da Spaß daran, super. Ich denke an der Frank Nagel, der ist ein Associate Professor, der hat von Anfang an zum Beispiel gesagt, der ist dann reingegangen, strategisch seinen Supervisor ausgesucht, Paper-Themen ausgesucht, sofort sich mit Journals alles befasst, das hat ihm Spaß gemacht und der hat dann, ist jetzt halt irgendein Star in seinem Feld. Und vielleicht ist das so ein bisschen so ein Selection-Effekt, der gut ist, quasi, wenn man dann als Person merkt, dass das im PhD, was ihm Spaß gemacht hat, war dieses Forschen, dieses Herumschauen, dieses Lernen und so. Und das dann quasi der weiterführende akademische Weg, dieser klassische High-Powered Publications und einfach nur von einer Karriere Sprung zum nächsten zu gehen, da sein das sowieso unglücklich machen wird.
Aber vielleicht. Ja, kann schon sein, aber dann ist dann doch die Frage, was wollen wir incentivieren, was wollen wir fördern? Und es entwickelt sich doch in die Richtung.
Das ist ja nicht wir.
Ja, das finde ich auch schwierig. Also ich finde, man kann so diese gesamtgesellschaftliche Diskussion aufmachen, ob es Sinn macht, Forschung so stark zu quantifizieren. Aber ich glaube dennoch, dass es dass Forschung in unserem Feld so groß ist, dass sich trotzdem so eine Diversität aufzeigt. Natürlich ist der größte Teil, kommt aus so einer Competitiveness und wir müssen Publications produzieren und Paper am laufenden Band, aber es gibt ja dann trotzdem immer noch diese einzelnen Sachen, die ein bisschen out there sind. Es ist so groß, das Feld, meine ich, dass selbst, obwohl es auf Competition gegiert ist, gibt es immer noch das, was außerhalb von dieser Art der Paper entsteht. Versteht ihr, was ich meine? Also ich finde, dass der Widerspruch gar nicht so da ist. Nur weil es Competitiveness ist, heißt es nicht, dass das andere nicht auch noch irgendwo ist.
Ich finde, meiner Meinung nach wird halt viel zu sehr der akademische Weg, der klassische akademische Weg über Tenure Track und dann Full Professor wird einfach viel zu sehr glorifiziert, finde ich. Und dadurch entsteht halt dieser Konkurrenzdruck oder dieser Megadruck. So, das wird halt, du siehst, bei mir ist es, ich sehe halt zum Beispiel irgendwelche Full Professor, die anscheinend zumindest, was ich sehe, ein ziemlich geiles Leben haben. Und dass dann das halt irgendwie sowas ist, was man unbedingt erreichen will. Aber die Wahrheit ist der Weg dorthin ist extrem asozial und eigentlich richtig krass. Und B, bis man so weit ist, wer weiß, wie dieser Job dann aussieht. Sieht der dann auch noch so aus, als du hast deine Full-Professor-Stelle und kannst dann, nicht chillen ist übertrieben, aber das ist halt dann eine geile Zeit. Oder hört der Druck dann nicht auf, bis wir dort sind? Ich glaube, das wäre mal Punkt 1, vor allem bei im PhD quasi so ein bisschen früher, ein bisschen klarer zu werden, was der traditionelle akademische Weg eigentlich bedeutet. Und dass das halt A, super hart ist und nicht rewarding eigentlich und B, halt auch nicht der erste Preis sein sollte. Also nicht so, dass so Preis A ist, du schaffst es und dann irgendwie Trostpreis, naja, du hast ein PhD, dann gut, dann gehst du dann wieder zurück in die, weiß ich nicht, Privatwirtschaft oder in die privat gesponserte Forschung, hast du es halt nicht geschafft, naja.
Das finde ich schon auch, also mittlerweile weiß doch jeder, dass Academia jetzt kein einfaches Feld ist und wer dann ein PhD beginnt und dann auch das Postdoc-Level zusteuert und sich nicht darüber Gedanken gemacht hat, wie sein Leben außerhalb von Academia und auch sein berufliches Leben außerhalb von Academia funktionieren kann, finde ich blauäugig. Und ich finde, besonders so in unserer Stufe sollte man darüber nachdenken, wie man die Skills, die man aufgebaut hat, nutzen kann in einem anderen Bereich. Also jetzt bei uns ist es recht easy, wäre es dann einfach Data Scientist, aber auch in eurem Feld Innovation gibt es ja super viele Tätigkeiten, die danach sich eröffnen und mit denen man sich irgendwie auch während des PhDs schon auseinandersetzen sollte Academia nicht aufgehen, weil es wird für die meisten von uns nicht aufgehen. Wenn zwei Leute uns am Tisch Tenure bekommen, dann sind wir way above average, way, way above average.
Ja, ich glaube, unsere Grundverschiedenheit ist einfach, vielleicht bin ich da in dem Punkt zu blauäugig, dass ich halt an ein anderes Wissenschaftssystem
glaube. Ja, du bist jetzt 3 Jahre dabei.
Ja. Und in meinem dritten Jahr merke ich jetzt, dass meine Werte irgendwie also ich muss mich jetzt entscheiden, okay, so wie ich eigentlich angefangen habe, indem ich gesagt habe, okay, ich will mir jetzt mal Zeit nehmen, ein Thema wirklich gut zu verstehen und mir Zeit zu nehmen, das, was mich interessiert, zu machen. Aber ich möchte das auch weitermachen können.
Ja, aber dann zum Beispiel gibt es wahnsinnig viele andere Wege und die sind auch hart, aber du kannst zum Beispiel jetzt No Bullshit LinkedIn-Influencer werden, Workshops machen, du kannst Coach sein, du kannst ein eigenes Konzept entwickeln, das stärker auf angewandte Thematiken fokussieren.
Aber das wird ja nicht anerkannt, dass ich dann Wissenschaftlerin bin. Ich möchte Wissenschaftlerin sein und Wissenschaft produzieren. Und das kann ich eigentlich nur machen, wenn ich strategisch handle, wenn ich mir jetzt schon ausdenke, okay, gut, eigentlich kommen empirische Papers gerade besser an auf Konferenzen. Das heißt, ich mache jetzt ein empirisches Paper. Dann könnte ich da noch irgendwie AI reinknallen, weil dann kriege ich vielleicht einen Methods-Preis. Und okay, dann und dann halt kann ich halt das Spiel wirklich strategisch spielen, dass meine Chancen auf eine Tenure-Track-Stelle viel höher sind und dass ich halt in diesem ganzen Wissenschaftskonglomerat eine viel bessere Stellung habe und dann vielleicht von innen irgendwie Change bringen kann, dass man wirklich sich auch mal wieder Zeit.
Aber du würdest ja in der Privatindustrie nicht anders machen. Also wenn du jetzt irgendwo in einem Konzern oder in einem Familienunternehmen arbeitest,
ja,
dann, wenn du aufsteigen möchtest, dann hast du eine Idee, wie du dorthin kommst. Du sitzt ja auch nicht in deinem Job und sagst so, mei, vielleicht nächstes Jahr werde ich befördert, weil ich so schön bin. Oder keine Ahnung. Also du hast ja auch Strategie, wie du in die nächste Position kommst. Also ja, wie du ins Management kommst und ja, quasi du arbeitest härter da, probierst in das Projekt reinkommen, schaust, dass du mit denen gut zurechtkommst, mit den Chefs, was auch immer. Also du hast auch genau die gleiche strategische Vorgehensweise, die du gerade beschreibst in Academia. Was die Wahrheit aber ist, was Großteil der Bevölkerung oder würde ich nicht sagen Großteil, aber viele in ihren Job machen, ist einfach, sie sind zufrieden mit dem, wo sie sind. Und das ist auch gut so. Aber man kann dann nicht automatisch erwarten, dass man in der nächste Stufe kommt.
Aber das ist ein super Punkt, weil das geht halt nicht. Selbst wenn du zufrieden bist in deiner Position, du kannst es halt nicht bleiben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was viel dann von deinem Schmerz motiviert, ist, dass selbst wenn man sagt, so, ich finde mein PhD-Life eigentlich endgeil mit 1600 Euro Studis irgendwas beibringen, da du kannst halt nicht bleiben.
Ja. Und das ist leider, das finde ich auch, also
du kannst da nicht lecturen. Das ist so, wenn du denkst, okay, ich würde gerne unterrichten und
das ist ein Grundunterschied. Und der zweite Grundunterschied ist, in einem Betrieb förderst du damit über Leistung, dass halt die Leute, die am besten, keine Ahnung, die besten KPIs bringen, die werden dann halt irgendwann CEOs. Klar ist auch Politik und viele andere Sachen dabei, bla bla bla. Aber in der Wissenschaft förderst du einfach damit die Leute, die am strategischsten.
Okay, ich will nochmal, warte, du hast eben die Punkte so aufgebaut. Ja. Soll ich jetzt auf einmal die Forschung machen, die Leute interessiert?
Ja.
Soll ich Methoden verwenden, die relevant sind in meinem Feld? Soll ich neue Methoden auf einmal anwenden, die interessant sind für Leute, die in dem Feld sind? Ja, natürlich, klar. Also ich finde, du hast es so negativ geframed, aber exakt das ist es. Du musst Sachen finden, die dich interessieren. Das sollte sein, andere. Muss aber nicht. Das ist die notwendige Bedingung ist, dass andere das interessieren.
Ja.
Und das Zweite ist, und das musst du im PhD auch machen, du musst Skills aufbauen, die für das Feld relevant sind. Punkt. Ja. So. Und wenn dein Feld, jetzt in unserem Fall ökonometrisch getrieben ist oder Textdaten super spannend findest, wäre es doof, wenn du dich nicht damit auseinandersetzt. Und zumindest zu so einem Grad, dass du mit anderen Leuten, die das noch besser können als du, gut zusammenarbeiten kannst. Aber zu sagen, ich mach das nicht, ich mach was komplett anderes, da musst du so eine starke Storyline aufbauen, um dann das zu machen, um da deine Contribution zu haben. Aber das ist einfach wissenschaftlicher Diskurs.
Ja, da bin ich auch komplett dabei. Und ich sage nicht, dass es eins oder null ist, sondern ich sage einfach, dass dieses Gleichgewicht von getrieben sein, aber auch die Freiheit haben, Sachen treiben zu können, gerade also von meinem Gefühl her, wo ich jetzt zum ersten Mal damit konfrontiert werde, das Gefühl habe, boah, ich bin komplett getrieben eigentlich. Ich habe gar nicht die Freiheit, die ich dachte, die ich haben werde in einem PhD.
Das finde ich, sind halt auch das ist halt auch ein Fehler davon, wie Wissenschaft noch verkauft wird, vor allem von der älteren Generation, dass dieser intrinsische Faktor, der immer noch wichtig ist, was Philipp auch erwähnt hat, es muss sich interessieren, ja, aber das ist nur ein kleiner Teil dessen, was heutzutage...
Der Hygienefaktor eigentlich.
Ja, ja. Also so, wenn es dich nicht interessiert, passt, mach es erst gar nicht. Aber wenn es dich interessiert, das ist mal der erste Schritt, und dann ist die Wahrheit einfach, für viel mehr Leute ist Wissenschaft jetzt zugänglich wie vor 30, 40 Jahren. Für viel mehr Leute interessiert es halt auch. Das fängt beim Bachelor an, dass wir jetzt gefühlt schon 90% der Leute, die einen Bachelor machen können, einen machen. Und das zieht sich natürlich auch hoch. Aber die Stellen werden nicht mehr. Was dann auch noch schwierig dazu kommt, ist halt, dass viele Stellen, vor allem in Europa, öffentlich finanziert sind. Und andere Stellen brauchst du, ist halt auch limitierte Ressourcen da. Du musst halt irgendwie einwerben. Dann musst du halt auch mit anderen konkurrieren. Und die Sache ist halt dann, okay, wie garantierst du denn, dass die richtigen Leute die Scarce Resource, diese Plätze belegen? Das ist jetzt derzeit Publikationen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist schwer zu sagen. Oder ob das zu viel Druck ist, ist auch schwer zu sagen. Aber Fakt ist, Leute machen mehr Publikationen, PhD wird immer anstrengender, Stellen werden nicht mehr, es werden nicht viele neue Universitäten aufgemacht, plus wird dir immer wieder gesagt, nee, du darfst nicht zu irgendeiner, sondern du musst zu einer der besten Universitäten gehen. Und ja, der Druck entsteht halt dadurch, dass es sehr wenig, dass es sehr spitze Pyramide ist und Fakt ist, ich weiß nicht, was Alternativen wären.
Aber ich will noch kurz, das Problem ist, dass wir unterschätzen, oder ich habe immer lange unterschätzt, wie unglaublich riesig der Forschungskorpus BWL, Management, Strategy, Innovation, whatever ist. Das heißt, wenn du als PhD reinkommst und sagst, ich habe was Urinteressantes, 99% gibt's schon. Das ist genauso wie die Start-Down-Sache. Das gibt's schon. Und also ich bin mir zu, wenn irgendjemand zu mir kommt und sagt, ich möchte mir das und das angucken, das komplett neu gibt's schon. Ja. Das heißt anders, ja, aber es gibt's schon. Ja. Und dass du ein Case aufbaust, dass das, was du dir jetzt ausgedacht hast in deinem Dulli-Master-Absolventenhirn, noch nicht von irgendwie 6.000 Millionen BWL-Management-Scholarn schon mal gedacht worden ist, die ist fast null. Das heißt, diese Fantasie, ich mache was, was mich mega interessiert und es ist dann auch super neu, die ist nicht da. Und deswegen machen wir ja sehr viel inkrementelle Forschung. Ich würde auch sagen, besonders zum Anfang unserer Forschungskarriere sollten wir eher uns auf inkrementelle Forschung fokussieren, weil das ist ein Wissenschaftsbereich, den wir bearbeiten können, wo wir auch Contributions identifizieren können, weil Contributions im Gesamtfeld und sagen, hier gibt es noch eine Lücke, das ist wirklich von der Perspektive noch nicht betrachtet worden und das grenzt sich ab von dem, was ich alles gelesen habe, ist utopisch, einfach unrealistisch. Und wie gesagt, das ist, Wissenschaft ist ja was wir alle irgendwie gemeinsam machen, das heißt, wir müssen aneinander anknüpfen und wenn jeder sagt, ich mache das, was mich interessiert und das ist ganz anders wie deins, ich habe deins zwar nicht gelesen, aber es ist auf jeden Fall anders, das würde einfach die Wissenschaft noch weiter flattern, sodass keiner mehr aufeinander aufbauen könnte.
Und ich glaub, ich widerspreche dir, sorry. Ich wollte
Ich glaube, jetzt geht es ein bisschen seitwärts.
Ja, ja, genau. Ich widerspreche dir überhaupt nicht.
Aber um so das Thema ein bisschen zurückzuspielen auf das Ursprungsthema mit Awards, ich sehe Awards eher so als nur positiv. Also das ist so, wenn du es kriegst, großartig, freu dich. Es ist unglaublich. Du hast es gekriegt, du hast Leistung gebracht und es ist schön, dass das gewertschätzt wird. Aber du musst da gar keine Sorgen machen, wenn du keine Awards kriegst, weil die Leiter ist trotzdem die gleiche. Das heißt, auch die Awards können dir wurscht sein. Du musst eh schauen, dass du deine Publications drivest. Und wenn die nicht drivest, dann bringt dir der Award auch. Also dann kommst du meistens eh nicht zum Award, aber trotzdem. Also weißt, deswegen Awards sind großartig. Ich glaube auch, weil es falsch so hart ist, deswegen sagt man so die Kleinen, jetzt gibt es auch was für euch. Nein, ist einfach
cool. Ja, stimmt,
grundsätzlich ist cool, weil es ist einfach hart, egal ob du ein Award kriegst oder nicht. Also jeder von uns arbeitet hart, dass er ein Paper weiterkriegt. Und dann sagt man, okay, es muss einfach Awards geben, auch deswegen, glaube ich, weil es halt so hartes Feld ist. Aber es kann dir egal sein, ob wer anders ein Award kriegt.
Ja, das würde ich auch.
Ist komplett wurscht. Mhm. Ja. Weil das macht keinen Unterschied, weil oft ist der Award halt vergeben, weil das Thema halt cool klingt, muss man so sagen. Das heißt nicht, dass es eine großartige Arbeit ist. Aber weißt du, du kannst großartige Research machen, aber das andere klingt ein bisschen fancier, okay, kriegt ihr ein Award, aber die Grundstruktur dahinter, der Paper, muss weitergehen. Also, und das ist genau auf der gleichen Schiene.
Aber ich glaube, die Korrelation ist nicht null zwischen Awards und erfolgreichen, wissenschaftlichen Karriere. Also, ja, wie du kurz angesprochen hast, ist ja, es ist nicht das Wahre, aber du musst an deine Publikationen denken. Aber jemand, der einen Award bekommt, im Vergleich zu jetzt allen anderen, die keinen bekommen, der wird schon wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit haben, on average zu publizieren und dadurch sein.
Das stimmt schon, es gibt schon.
Doch, on average bin ich mir sicher.
On average wahrscheinlich schon, aber es gibt schon Bias towards Prices, wenn es halt irgendwie interessant und fancy klingt, dann kann das ganze Groundwork nicht da sein. Und in dem Review-Prozess wird das Groundwork aber schon aufgemacht. Das heißt, das muss schon danach auch noch halten. Das heißt, du brauchst beides, du brauchst das Interessante, aber du brauchst auch die Basis, was im Review-Prozess klar wird. Beim Preis, da gräbt keiner sich durch deine Methode durch und rechnet alles nochmal oder guckt sich zumindest stichprobenartig deine Methode nochmal an.
Das ist vielleicht auch nicht immer ein Vorteil für den Review-Prozess, wenn du vorhast, so viel Aufmerksamkeit auf dein Paper gehabt hast. Ich weiß es nicht. So, wir haben einen Professor gehabt, der hat gemeint, so ist nicht immer das Beste, wenn man Best Paper Award kriegt für die Publication jetzt. Aber also deswegen meine ich, großartig den Award feiern, mitnehmen, aber ja, so okay, schön. Also jetzt, wenn man keinen hat, dann muss man sich überhaupt keine Sorgen machen, aus meiner Sicht. Weil entweder steht das Paper oder es steht nicht. Entweder ist es gut oder es ist nicht. Ja.
Ja. Yeah.
Ja, vielleicht um deins nochmal aufzugreifen. Also ich stehe gar nicht. Alles gut, in dem Podcast
deins zu sagen. Nur zu zeigen.
ist auch gut, Handgesten in einem Podcast zu machen, die Philipp symbolisieren, wie sehr ich ihm zustimme. Nein, nichts Schlimmes habe ich gemacht. Nein, ich widerspreche dir überhaupt gar nicht, dass wir uns dem Diskurs auch anschließen müssen und jetzt nicht einfach komplett was Neues machen sollen, sondern einfach darauf, wo ich aufmerksam machen wollte, ist, was Alex gesagt hat, so ja, wir müssen uns irgendwie vergleichen. Da bin ich auch nicht komplett dagegen, weil ein bisschen Markt sind wir ja schon. Aber was ich gerne kritisch hinterfragen möchte, sind halt die Kriterien, an denen wir uns vergleichen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen Publications, macht bestimmt auch Sinn, dass man halt sagt, okay, gut, wer soll jetzt die begehrten Plätze bekommen für eine Full Professorship und dass man halt nach den Publications guckt. Aber wenn man das alles mal so ein bisschen zurückrechnet auf, okay, es wird ja schon darauf geachtet, wie viele Publications man hat, wo man publiziert hat und dann halt auch, bin ich mir sicher, wie viele Preise hat man gewonnen, wo hat man Preise gewonnen, all sowas. Und wenn das jetzt mal alles runtergerechnet wird, bis zum PhD runter, entsteht für mich persönlich einfach dieser krasse Druck, dass ich weiß, okay, ich muss eigentlich auf diesen Metrics, muss ich gut abschneiden, um überhaupt in diesen Pool aufgenommen zu werden, wenn ich doch das Ziel habe, in Academia bleiben zu wollen. Und ja, das heißt dann auch für mich, okay, gut, dann muss ich halt viele Publikationen machen, dann schaue ich mir auch an, wo kann ich schnell was leicht publizieren, wenn da eine Opportunity ist, würde ich sie auf jeden Fall nehmen. Ich finde schon ganz schön krass, dass manche PhDs in 4 Jahren 3 Publikationen raushauen können. Das können, also ich arbeite schon viel und bin, glaube ich, auch zu Leistung bereit, aber das ist schon hart für mich.
Ja, aber es ist halt, ich meine, du solltest A und A haben, wenn du rausgehst und eine Chance haben möchtest am Jobmarket. Ist ja klar, weil ich meine, was bedeutet das, wenn du wirklich...
Also Review und Resubmit, erstes okay und dann muss man es überarbeiten, nochmal reinschicken.
Weil wir reden jetzt auch von Tenure-Track-Positions und es gibt ja auch Postdoc-Positions ohne Tenure. Und was bedeutet das? Wenn du jetzt in der Tenure-Track reinkommst, dann heißt das ja, du hast ja Leistungsvereinbarung für Publikationen.
Ja.
Jetzt stell dir vor, du stellst jemanden an, der noch nicht einmal in einem Review-Prozess war. Das bedeutet, du stellst jemanden an, der hat gar keine Ahnung, soll aber diese Ergebnisse bringen.
Ich kann das ja total verstehen. Also wenn wir, das ganze System macht ja in sich so Sinn. Aber es ist einfach... Okay, aber das ganze System macht ganz schön viel Druck. Und selbst wenn ich Postdoc mache, wenn das jetzt das Argument ist, dass ich da mir ein bisschen Druck wegnehme, als Postdoc werde ich den Druck genauso verspüren, weil wir halt nicht bleiben können.
Der ist noch krasser.
Ja,
und dann geht es aufwärmen. Und dann tickt irgendwann die Tenure-Clock und dann hast du wirklich Stress.
Und Tenure-Clock-Ticken ist quasi das, was du dir eigentlich wünschst.
Ja.
Also das ist das Krasse. Du willst nach dem PhD wünschst du dir, dass du diesen krassen Druck hast.
Und für mich ist dann einfach die Frage, okay, ist das wirklich das beste System, um Wissen zu schaffen? Wenn Druck herrscht.
Die Sache ist, im Endeffekt, jetzt setzt du deine Publikationen so auf, dass wenn der Tenure-Clock anfängt, im besten Fall, dass das deine ersten Publications für die Tenure sind. Ja? Also Optimalfall haben wir unsere Paper so stark positioniert, dass wir also wirklich ein gutes zumindest rauskriegen. Also was dann in unsere Tenure zählt. Und ja, so wie der Alex gesagt hat, das ist System. Also ob das gut ist, um Wissen zu produzieren? Na.
Ich glaube, der Gedanke ist halt auch so ein bisschen, so, ob das gut ist, Wissen zu produzieren, sei dahingestellt. Aber wenn es einer schafft, im PhD und im Tenure-Track halt unter so viel Druck zu arbeiten und Leistung zu bringen, dass wenn er dann Tenure hat, hat er schon mal gezeigt, dass er was auf dem Kasten hat und dann wird ihm die Zeit gegeben und der Druck genommen, um Wissen zu schaffen. Ist, glaube ich, so der Gedanke hinter dem System. So, wenn du zeigen kannst, über 10 Jahre richtig krank zu produzieren und zu zeigen, dass dir Wissenschaft nicht nur was dir gefällt und dass das nicht was ist, was du cool findest, sondern dass es dein Leben ist, dann wird dir die Zeit gegeben. Dann wird dir der Druck genommen und dann wird dir gesagt, so, jetzt kannst du, weißt du, jetzt kannst du deine Ethnographie in Japan machen.
Stabil.
8 Jahre lang. Und es steht dir keiner irgendwie, sitzt dir keiner im Knack.
Das stimmt ja auch nicht. Also so
chillig. Ich glaube aber, so ist das System. Also ich sage so nicht, dass es das gut ist, aber ich denke mir, so verstehe ich das System.
Ich will noch ergänzend, das System ist auch nicht nur dafür da, um Professoren zu produzieren, sondern auch ja die ganzen PhD-Absolventen werden ja auch wieder zurückgespielt in die Wirtschaft. Also ich meine, bei uns kann man jetzt noch ein Fragezeichen dahinter machen, aber die ganzen naturwissenschaftlichen PhDs machen ja auch weiterhin Forschung, nur halt eher auf einer angewandteren Seite und wir haben ja hoffentlich auch irgendwie was gelernt, ob es jetzt Data Science ist oder komplexe Themen bearbeiten oder Wissen vermitteln oder was auch immer. Also wir sind ja trotzdem noch valuable Human Resources für die Wirtschaft, unabhängig davon, ob wir jetzt Professor werden oder nicht. Und das ist ja eine andere Funktion, die das System hat, unabhängig davon.
Es wäre witzig, aber wenn der Prozess so ausgelegt wäre, also der Tenure-Prozess, dass man sagt, okay, es wird gemessen nach Impact. Das heißt, wenn du was, weil wir können so publizieren, dass es super Response hat in unserem Forschungsfeld, aber absolut eigentlich übertrieben gesagt obsolet für die Gesellschaft ist. Das ist ja, möglich.
Aber dann würdest du ja noch sagen, Grundlagenforschung ist ja dann auch quasi nicht möglich. Weil der Impact von Grundlagenforschung ist unpredictable.
Ja, aber Grundlagenforschung in die sozialen und Naturwissenschaften, tut mir leid, aber das sehe ich nicht auf einem Level. Das ist, also, weil Behavioral Economics ist dann das Grundlagenforschung?
Nee, das ist also, so.
Was ist Grundlagenforschung in Strategic
Okay, wenn du, wenn du sagen möchtest, es geht um Sozialwissenschaften.
Was ist der Grundlagenforschung?
Du hast jetzt eines der okay, bei uns, fair enough, okay.
Ja.
Nimm das. Strategic Management, ja. Aber.
Es ist viel schwerer in der Sozialwissenschaft. Es ist gar nicht so, dass ich da.
Natürlich gibt es ein Strategic Management, Grundlagenforschung, wenn du sagst, wie können wir strategische Orientierung approximieren anhand von Informationen, die vor 10 Jahren noch nicht available war. Also jetzt nehmen wir einfach die Textdaten. Ist jetzt schon recht interessant. Obwohl wir damit vielleicht noch nicht mal zu irgendeinem Ergebnis kommen, legen wir damit vielleicht die Grundsteine, um in Zukunft anwendungsorientiertere, konkretere Forschungsergebnisse zu machen. Also auch da hast du ja allein über die Methodik-Steps, die nicht einen direkten Impact haben.
Ja.
Und ich meine, gut, da hast du mich jetzt schon arg in die Ecke gestellt, aber was machst du damit mit eindeutig soziologisch geprägter Forschung, wo es extrem schwer ist, den Rückgriff auf angewandte Forschung zu machen? Da ist es noch schwieriger, die würde ich jetzt auch nicht absägen.
Ich weiß schon, wo du herkommst. Ich bin nicht gegen Grundlagenforschung, gar nicht, nämlich, aber man kann sich schnell unter dem verstecken, weißt? Also ich kann mich viel leichter hinter dem verstecken, wenn ich sage, okay, es hat keinen Impact, ja.
Ja, aber es gibt halt schon auch die McKinsey Reports und die BCGs und Harvard Business Review, die das schon runterbrechen auf sehr an, und das will ich nicht machen. Da bin ich froh, dass wir es nicht machen müssen. Weil das ist auch kompletter Bums. So,
ja, voll. Aber so wirklich dieses, was verstehen wir deshalb besser und ja, aber es ist eine eigene Diskussion.
Lass mal noch ein paar Grundlagenfragen aufmachen.
Ja,
brechen wir die Folge runter hier und switchen ganz elegant rüber zum Werbesegment und notieren uns für die nächste Folge Grundlagenforschung als Thema mit Dieter als Moderator.
Na, Grundlagenforschung in die Sozialwissenschaften oder jetzt überhaupt in die Wirtschaftswissenschaften. Eben, das ist noch einmal, wie gesagt, eigenes Thema.
Ich möchte nur zusammenfassen, dass diese Folge einfach nochmal zeigt, dass der Diskurs über die Wissenschaft selbst auch wichtig ist und dass sie natürlich nicht nur einem Ziel folgt, aber dass es eben ein Ringen darum ist, welches Ziel sollte die Wissenschaft denn priorisieren und wie müssten wir sie aufbauen, damit wir diese Ziele auch erreichen.
Aber das ist auch ein gesamtgesellschaftlicher Diskurs und sollte auch nicht nur zwischen Dulli-PhDs stattfinden.
Ja, aber ich fühle mich nicht nur als Dulli-PhD, sondern auch als Dulli-Bürger.
Dulli-Burger. Ist losgelöst. Ich meine, das ist ja nicht der Fall.
Also okay, Spotlight auf Alexander.
Ja. Jetzt muss ich mal jetzt habe ich einen Faden verloren.
Machst du eigentlich so
Grundlagen
zu
Grund? Das stimmt. Stimmtraining heißt Halsschmerzen. Jetzt mal zur Grundlagen Werbung. Diesmal wird euch die Folge gebracht von Hannelore, dem neuen IT-Club im Herzen von Wien.
Okay.
Aufgrund der 50%igen Durchimpfungsquote darf man sich endlich wieder bei einem Aperol-Spritz zu Techno-Remixes von 90er-Songs die Mikropartikel gegenseitig ins Gesicht schreien. Das Hannelore im Ersten vereint nun all das, was wir im Szene-Clubbing über die letzten gefühlt 15 Jahren so sehr vermisst haben. 30 Minuten anstehen, Kellner, die dich ignorieren und dann in den Drink schwitzen, ein kleines Bier um 6 Euro, 45-jährige Anzugträger, die bei McKinsey hängen geblieben sind, 20-jährige Berufserben, die dort gerne hängen bleiben würden und leicht bekleidete 18-Jährige, die deinen Kontostand riechen können. Das alles auf gefühlt 20 Quadratmetern bei 45 Grad für den Pöbel, beziehungsweise 200 Quadratmeter, wenn sich du und dein Kegelclub das Wodka-Bullschiffchen im VIP-Bereich leisten könnt, von wo aus ihr in euren Hugo Boss Slimfit-Hemden eure Sexual Predator-Fantasien durchdiskutieren könnt. Gott. Und in diesem Sinne, Philipp, aus deiner Erfahrung, lassen sich die Mädels eher mit Grey Goose oder Belvedere Wodka in den VIP-Bereich von der Passage locken?
In die absolut falschen Clubs. Also, du hast gerade eine absolute Albtraumfantasie.
Es war mir auch wirklich, ich bin da reingegangen und wollte instant wieder da raus.
Wieso bist du denn da reingegangen?
Ja, weil sich in meinem Freundeskreis Leute tummeln, die auf 1000 Best Things to Do in Vienna tummeln. Und dann taucht eine bezahlte Anzeige von Hannelore auf, dann geht man dorthin.
Also wenn die Wahrscheinlichkeit über 10% liegt, dass ich einen Studierenden von mir treffe, gehe ich nicht dahin.
Oh, ja. Bei Hannelore weiß ich nicht.
Doch, ja. Das klingt schon so.
Ah, die Wahrscheinlichkeit, in welche Clubs kommen denn keine Studierenden rein? Können wir auch mal eine Liste veröffentlichen?
Kann ich nicht verraten.
Aber jetzt Grey Goose oder Belvedere?
Also ich wohne in der Nähe des Belvederes, oder was? Okay. Ich frage? Also,
genau, perfekt. Oh ja, und da deswegen für unsere Zuhörer, für jede Apple Podcast Bewertung geht der erste Skinny Bitch im Hannelore auf uns. Und damit ist natürlich Alexanders Getränk der Wahl gemeint, ein Schelm, wer etwas anderes vermutet.
Und Distanz.
Das war die Werbung.
Damit kommen wir zur Auflösung der Schätzfrage. Wir hatten als Frage, weil ich ja so gut vorbereitet war, zwei.
Ever.
Die zweite Frage, wo ihr 17, 16 und 18 geantwortet
17,
habt.
17, 18, 18 und 19.
Ja. Ah ja. Ihr liegt alle falsch.
Oh.
Also, ich wusste es doch nicht. Stand 2020 haben 57
ich
Frauen
ich bin am nächsten dran.
Den Nobelpreis gewonnen.
Ja.
Und insgesamt haben 58 also wurde der Nobelpreis 58 Mal an eine Frau verliehen, weil Marie Curie 2 gewonnen hat.
Aber die Männerquote ist abnormal
richtig,
hoch.
Richtig, weil insgesamt wurden bisher have been awarded 567 times to 889 recipients.
Ja gut, aber es ist auch viel Grundlagenforschung, die ist uralt. Damals gab es noch mehr Männer.
Ich hoffe, dass es langfristig kommt endet. Übrigens von den Frauen, die den Friedensnobelpreis gewonnen haben.
Ja, genau, das habe ich mir angesehen
genau.
Auf jeden Fall.
Und 16 deswegen. Haben ja. Den Literaturnobelpreis gewonnen,
gesagt.
12 ja. Physiologie oder Medizin.
Aber Faust.
Genau, damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram, Facebook und vor allen Dingen Twitter, weil das nicht down ist. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auf Apple Podcasts für Skinny Bitch, Spotify für Gin Tonic, Overcast und überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Sophie erzählt euch jetzt, warum ihr unseren Podcast auch bewerten sollt. Weil es Alexander sehr glücklich machen würde. Und ich habe Alexander, glaube ich, einmal glücklich in seinem Leben erlebt.
Das stimmt,
war am
das
Tag
war
seiner Hochzeit. Da habe ich ihn
oh
wiedererkannt.
Oh Mann, jetzt weiß, niemand,
ich
jetzt weiß jeder, dass ich kein Junggeselle mehr bin. Jetzt verlieren wir lauter.
Und ja, genau.
Das oder wir gewinnen. Intro, Outro und Werbemusik kommt von Blue Dot Sessions. Produziert wird dieser Podcast von Alexander Staub. Das Logo kommt von Stefan Kadosch von Creative Prism. Und mit großzügiger Mithilfe des WUTV-Teams wird dieser Podcast ermöglicht, da sie uns das Equipment zur Verfügung stellt.
Oh, das war so ein
vielen
schönes
Dank.
Intro. Ich könnte heulen.
Outro.
Und Outro, Mann.
Na, jetzt tust du, seist du glücklich. Er ist nicht glücklich.
Nein, ich hab noch nie jemanden hier gesehen, der das so schön gemacht hat.
Können wir jetzt Ciao-Song endlich?
Ciao.
Ciao.
Was, Peterch?
Was wird denn der Sebastian Kurz eigentlich, wo wird der promovieren, wenn der an die BU kommt?
Boah, Marketing. Wirtschaftsrecht ein Jahr lang.
Wirtschaftsrecht
ist echt ein guter Marketing, Alter.
Corporate.
Gender Marketing. Studies.
Gender Studies.
Nice.